Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Und dann kommt dieser Karsamstag und der ist still, da wissen wir gar nichts. Und wir können uns vorstellen, die hatten Angst, die haben die Türen zugemacht, die haben geweint, die waren schockiert. Und dann machen sich aber die Frauen, und das finde ich natürlich jetzt ganz wichtig, am Morgen auf, trotz der römischen Besatzung, obwohl sie Angst haben müssen und wollen Jesus die letzte Ehre geben, ihn salben nach jüdischer Tradition. Und dann begreifen sie, der Tod hatte nicht das letzte Wort, das ist nicht das Ende, sondern die Liebe ist stärker als der Tod.
Wir beten für die Menschen hier in unserer Stadt Hannover. Das heißt, da ist jemand, der versucht, das Kraftfeld zu halten und die Verbindung. Und ich würde mich natürlich wünschen, wenn wir das mit ganz, ganz vielen Menschen teilen könnten. Und jede und jeder ist eingeladen zu kommen, aber auch wenn niemand da ist, machen wir das. Und diese Beharrlichkeit ist auch der Friedensdienst. Nicht locker zu lassen, immer wieder mit leiser, vernünftiger Stimme zu sprechen und wenn man gefragt wird, das auch laut zu sagen.
Ich kann es am besten deutlich machen mit dem Segen, den wir ja alle in der Kirche kennen. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das heißt ja, es ist ja ein Lächeldialog, dass ich ein Gegenüber habe, was mich anlächelt und was mir mit dem Blickkontakt ohne Worte in einer ganz elementaren Weise deutlich macht, ich sehe dich, ich freue mich, dass du da bist und du bist nicht alleine.
Stimmen zum Ostersonntag, denn heute begehen Christinnen und Christen weltweit das Fest der Auferstehung Christi. Ostern, das ist der wichtigste Tag des christlichen Glaubens.
Aber wird die Osterbotschaft auch heute noch gehört? Hat sie noch eine Relevanz in einer Welt, in der ja zunehmend auch das Recht des Stärkeren nach vorne rückt?
Oder ist sie gerade deshalb ganz aktuell? Und welche Botschaft vermitteln die Kirchen heute jenen, die nicht zu den Stärksten gehören?
Darüber und über das Osterlachen wollen wir in dieser Ausgabe von Vertikal Horizontal sprechen.
Am Mikrofon begrüßen Sie und euch heute Florian Breitmeier
und Martina Kothe. Hier singen die Mönche der Zella St. Benedikt. Das kleine Stadtkloster liegt mitten in Hannover in einem gelb gestrichenen Altbau an der Vossstraße, die seit Monaten eine Baustelle ist. Im Erdgeschoss befindet sich ein schlichter Raum, in dem Gottesdienste gefeiert werden, Meditationen und Andachten stattfinden.
Martina, jetzt hast du ja das Kloster besucht. Wie schauen denn die Mönche auf die Stadt und auch das Verständnis für den christlichen Glauben dort?
Ja, ich war dort und ich habe mit Bruder Abraham Fischer gesprochen, genau über diese Frage, die du gerade formuliert hast und auch über die Osterbotschaft, speziell in diesem Jahr. Und Bruder Abraham Fischer hat mir erstmal ein bisschen die Geschichte dieses kleinen Klosters erklärt.
Die Abtei Königsmünster im sauerländischen Meschede hat vor über 30 Jahren hier in Hannover eine kleine Zweigstelle errichtet, die Zella St. Benedikt. Die Idee war, wo sucht man eigentlich Gott? Und wo haben Mönche eigentlich immer Gott gesucht? Und man hat damals gesagt, in der Wüste. Und die Großstadt ist eine wüstenhafte Herausforderung, wo wir gesagt haben, da möchten wir eigentlich sein und möchten forschen, wie man in einer Stadt Gott sucht.
Jetzt darf man sich das Kloster aber nicht wie einen abgeschlossenen Raum vorstellen, in den eben keiner reingehen kann, sondern die Mönche der Zella, die bieten eben jeden Tag ganz bewusst auch öffentliche Gebetsstunden an. Jeder kann vorbeikommen und viele nutzen auch das Angebot, zum Beispiel in der Mittagspause.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Bruder Abraham ist auch nicht nur Mönch und hat Theologie studiert, er ist auch gelernter Metallbaumeister und leitet die Schmiede im Mutterhaus in Meschede. Ich habe mit Bruder Abraham über das Hochfest Ostern gesprochen und um die österliche Botschaft zu reflektieren, sind wir erstmal einen Schritt zurückgegangen, nämlich zum Karfreitag.
Also erstmal muss man ganz deutlich zur Kenntnis nehmen, wir können die Uhr nicht auf das Jahr 0 oder auf das Jahr 30 zurückstellen. Das heißt, als Christen feiern wir den Karfreitag in dem Glauben, dass es Ostern gibt. Also wenn Jesus am Kreuz schreit, der ruft nicht nur, sondern der schreit ganz verzweifelt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann lesen wir das ja auch am Karfreitag vor und wissen aber, dass Ostern ist, was wir feiern. Also das christliche Kreuz ist das leere Kreuz. Das Kreuz mit dem Korpus, also mit dem gekreuzigten Jesus, ist das Kreuz vom Karfreitag. Und das österliche Kreuz ist das leere Kreuz. Und wir leben seit Jesu Auferstehung nach Ostern.
Kann man ja die Osterbotschaft, wie sie auch vermittelt wird, in der Formel zusammenfassen. Haben wir ja auch schon am Beginn dieser Folge von Margot Käßmann gehört. Liebe ist stärker als der Tod. Man könnte auch sagen, die Hoffnung ist stärker als der Tod. Sind das denn auch Botschaften, die in der Zella, also in dem Stadtkloster, einfach so vermittelt werden? Oder braucht es da noch mehr Erklärungen?
Damit sprichst du, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt an, denn es geht ja auch nicht nur um die Theologie dahinter, gerade bei Mönchen in einem Kloster, die eben Gottesdienste feiern mit Menschen, die einfach so vorbeikommen, sondern es geht um die Erklärung, um die Botschaft, um das Miteinander mit den ganz normalen Gläubigen. Und ich glaube, dass man sich da selbst erstmal als Vermittler dieser Botschaft, sprich als Mönch, über die eigenen Bilder dazu im Klaren sein muss. Und dazu hat mir Bruder Abraham von seinem Osterverständnis Folgendes erzählt.
Also erstens muss man zur Kenntnis nehmen, dass Ostern so verstanden, also aus diesem Karfreitag erwachsend, nicht laut ist. Also alles, was wir in der Kirche schon mal unter Osterjubel und mit großer Lautstärke und großer Fröhlichkeit feiern, das entsteht in der Nacht, in der Dunkelheit. Es war ja jetzt gerade die partielle Sonnenfinsternis. Ich habe damals 1999 die Echte gesehen in München. Und das Spannende ist, und das ist auch vielleicht, also in den Kreuzigungsgeschichten steht ja, dass sich die Sonne verfinstert. Das ist ein ganz besonderes Erleben, weil auf einmal die Welt ohne Licht ist und ohne Farbe ist. Also Sie sehen alles in so einem komischen grün-grauen Dings. Also die Farbe, die uns das Sonnenlicht schenkt, verödet. Und dann ist ganz wunderschön der erste Strahl, der sogenannte Diamantstrahl, wenn sich die Scheibe wieder öffnet. Das ist umwerfend, atemberaubend. Und das könnte ein Bild für Ostern sein. Also Ostern ist nicht so dieser 500-Watt-Scheinwerfer, sondern das ist ein Licht, was durchdringt. So fängt es an. Und dass wir irgendwann sagen, erlöst sind und ein Fest feiern, das gehört dazu.
Und dann ist es ja auch so, auch schon seit Jahrtausenden muss man sagen, dass dieses Osterfest eben mitten in dieser Welt stattfindet, in einer Welt, die ja eben schon seit sehr langer Zeit auch durch Kriege, durch Krisen und durch Konflikte gekennzeichnet ist, auch heute teilweise auch durch politische Brachialitäten, wenn man an Kriege denkt, an Auseinandersetzungen im Nahen Osten, in der Ukraine, im Sudan, also das ist ja gar nicht so leicht, da Ostern zu feiern, sich vielleicht auch zu motivieren und auch eine Hoffnungsbotschaft so auch aufgreifen zu können. Wie gehen denn die Mönche in der Zella damit um, dieses Osterfest tatsächlich auch immer im Hier und Heute, in der Welt von heute auch zu verorten?
Also so wie ich Bruder Abraham verstanden habe, ist das ein Aspekt, der ihm sehr am Herzen liegt, wobei er das durchaus kritisch sieht, dass man, wann immer die Krisen oder die Konflikte übermächtig zu werden scheinen, dann zu kirchlichen Würdenträgern geht und sagt, was können wir tun, was sagt die Kirche dazu? Also das ist so ein bisschen ambivalent. Wir hören mal, was er dazu sagt.
Es hat zwei Ebenen. Es ist die Frage, wie vermittle ich das an einen einzelnen Menschen, mit dem ich in Gespräch sein kann, mit dem ich im Austausch sein kann, dessen Bedürfnisse ich auch fühlen kann. Also, weil es gibt ja die Essenz meines wie auch immer Glaubens und Suchens, die ich mit Menschen teile, also das ganz persönliche, personale. Und dann gibt es natürlich auch das, was ich sozusagen in die Welt verkünde. Und das macht die Kirche schon immer. Gucken Sie sich diesen Papst an, belächelt, verfemt, angefeindet, nicht ernst genommen. Er predigt für den Frieden. Immer wieder unermüdlich. Er hat die große Enzyklika über die Schöpfung geschrieben. Er wird nicht still, also auch unser Wirtschaftssystem zu kritisieren, also überall, wo Menschen unnötig leiden müssen, da erhebt er eigentlich die Stimme. Diese Stimmen der Kirche werden nicht stark gehört. Das macht mich eigentlich traurig. Und dann kommen halt so Anfragen, so jetzt ist der Ukraine-Krieg, jetzt müsst ihr mal was sagen. Oder was machen wir jetzt? Wie können wir die Welt neu verstehen? Selbstverständlich ist es einer der Aufträge von Kirche, die Stimme zu erheben, was sie tut. Und das ist der Rabbi aus Nazareth, also Jesus Christus, hat diese Geschichten erzählt. Und sie werden ja auch seit 2000 Jahren weitererzählt. Also die Seligpreisung, da brauche ich auch eigentlich keine Predigt zu. Nicht? Die Texte sind so evident. Sei zufrieden, guck dir die Blume auf dem Feld an. Also du musst nicht die blitzernden Brillanten haben. Es gibt Schönheit auch jenseits von Materie. Die Geschichten des Rabbi aus Nazareth sind unmittelbar einleuchtend. Das Problem ist nur, dass es einen anscheinend unüberbrückbaren Graben gibt zwischen Wissen und Tun.
Jetzt treffen ja häufiger so Vision und Wirklichkeit aufeinander. Das kann natürlich auch zu Enttäuschung führen, manchmal aber auch gerade motivieren, etwas wirklich zu ändern. Diese Diskrepanz zwischen Wissen und Tun in der Welt, die ist jedenfalls nicht so zu leugnen.
Ja, und ich denke, man kennt das auch von sich selber. Man weiß vieles und handelt nicht danach. Das ist, glaube ich, ein Problem der menschlichen Grundstruktur, würde ich es mal nennen.
Und trotzdem wird ja gerade von den Mönchen oder Menschen, die in der Kirche arbeiten, ja immer erwartet, dann auch was Hoffnungsvolles und was Positives zu sagen. Martina, wie war denn dein Eindruck bei den Mönchen in der Zelle? Haben die denn für sich so eine Antwort gefunden, wie sie in der klösterlichen Gemeinschaft auch mit diesem Spannungsverhältnis zwischen ja, Hoffnung, Enttäuschung, Vision und Wirklichkeit umgehen?
Ja, ich hatte den Eindruck, dass sie da eine Antwort für sich gefunden haben. Zumindest Bruder Abraham, mit dem ich ja gesprochen habe, der beschreibt das folgendermaßen.
Also in jeder Messe habe ich als Priester einmal zusammen, gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Jeden Mittwoch haben wir das Gebet, also wir sind ja als Benediktinermönche in der Stadt Hannover eigentlich beauftragt, für diese Stadt zu beten. Also hier uns zu treffen, dreimal am Tag. Und da gibt es dann eine Fürbitte am Abschluss um 18 Uhr, also außer montags jeden Tag. Wir beten für die Menschen hier in unserer Stadt Hannover. Das heißt, da ist jemand, der versucht, das Kraftfeld zu halten und die Verbindung. Und ich würde mich natürlich wünschen, wenn wir das mit ganz, ganz vielen Menschen teilen könnten. Und jede und jeder ist eingeladen zu kommen. Aber auch wenn niemand da ist, machen wir das. Und diese Beharrlichkeit ist auch der Friedensdienst. Nicht locker zu lassen, immer wieder mit leiser, vernünftiger Stimme zu sprechen und wenn man gefragt wird, das auch laut zu sagen.
Und mein Eindruck ist natürlich auch gewesen, dass Bruder Abraham sich nicht entmutigen lässt. Ich denke, ihm machen wie anderen Kirchenvertreterinnen und Vertretern auch die sinkenden Mitgliederzahlen, das mitunter mangelnde Interesse an Glaubensinhalten zu schaffen. Aber er gibt sich da auch ganz kämpferisch.
Also unsere Formen sind out, unsere Bevormundung ist unzeitgemäß, unsere Moral ist fragwürdig. Aber die Essenz unseres Glaubens, dieses Jesus von Nazareth, die ist lebendig und die ist nach wie vor golden. Und da habe ich dann auch wieder ein bisschen Hoffnung und sage, naja, wenn dieses Interview irgendwie 10 Leute erreicht, die sagen, oh, das ist interessant, dann reicht das. Dann haben wir was bewegt. Und wenn es mehr sind, ist es eine große Freude. Amen, ja, Amen.
Jetzt ist das ja schon eine große Herausforderung, die da deutlich wird für Bruder Abraham und auch seine Mitbrüder, Menschen zu erreichen. Vielleicht auch damit leben zu müssen, dass man gar nicht so viele erreicht, aber auch zufrieden zu sein, wenn das eben eine bestimmte Anzahl von Menschen sind. Und Es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass diejenigen, die eben auch von der Osterbotschaft dann angesteckt sind oder überzeugt sind, dass jetzt Pastorinnen oder Pastoren sind oder Mönche, Nonnen, ja davon predigen und es ja allen Menschen sozusagen sagen wollen, dass das eine ja ganz spannende oder glücklich machende, frohe Botschaft ist. Egal, ob die Leute jetzt in ein Stadtkloster kommen, ob sie auf dem Land wohnen oder in der Stadt, ob es Menschen sind, die Beeinträchtigungen haben oder nicht.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, da hast du auch gerade ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich wenn es um Menschen mit Behinderungen geht. Denn die großen Kirchen sind ja traditionell auch Träger großer Einrichtungen, in denen Menschen dann mit Behinderung arbeiten. Da ist zum Beispiel gar nicht weit von hier die Diakonie Himmelstür.
Genau. Und unsere Kollegin Brigitte Lehnhoff, die hat die Tagesförderstätte Premiere besucht und dort Pastor Rüdiger Grimm bei einer Osterandacht begleitet.
Ein großer Aufenthaltsraum in der Tagesförderstätte Premiere. In der Mitte ein heller Tisch. Auf dem violetten Tischläufer ein einfaches Kreuz, zusammengebunden aus zwei Holzästen. Eine kleine Vase mit bunten Frühlingsblumen, ein Topf mit drei aufgehenden Hyazinthen, eine Glasschale mit Getreidekörnern, ein frisch gebackenes Hefebrot. Die Runde um den Tisch füllt sich. 17 Männer und Frauen sind gekommen, manche begleitet von Mitarbeitenden und im Rollstuhl. Einige können sich nicht mit Worten verständigen, geben Laute von sich. Rüdiger Grimm reicht einer der Frauen eine Klangschale. Dieser Ton rührt offenbar an. Gerade noch etwas unruhig sind die Besucherinnen und Besucher der Andacht nun still, lassen den Ton verklingen.
Schön, dass ihr alle da seid. Heute geht's um Frühling in unserer Andacht. Den haben wir ja schon alle draußen gesehen. Hier, da sieht man auch, wie die Blumen aus der Erde gucken, ne? Ja, ich glaube, die fühlen sich so ähnlich wie ihr heute Morgen, wenn man so morgens im Bett liegt und man hat noch so die Decke über dem Kopf. Und dann ruft einer, hallo, ist hier jemand zu Hause? Aufwachen!
Um dieses Aufwachen und Neubeginnen geht es Rüdiger Grimm. Bevor er das mit Freiwilligen nachspielt, stimmt er ein Lied an, das den Männern und Frauen vertraut ist.
Aufgang der Sonne, bist du hier.
Dann spricht er ein Gebet.
Lieber Gott, du wächst uns. Du wächst alles, was lebendig ist. Wenn du rufst, dann entsteht neues Leben, denn du bist der Schöpfer. Das erleben wir jetzt jeden Morgen. Und wir freuen uns, dass wir dazugehören, zu all denen, die du rufst. Danke, dass du das machst. Danke, dass du jetzt bei uns bist. Amen.
Rüdiger Grimm nimmt eine braune Decke, Symbol für ein Blumenbeet. Eine Frau traut sich, die Blumenzwiebel in der Erde zu spielen und lässt sich zudecken. Der Pastor macht nach, wie Wind und Wetter über das Beet hinwegfegen und dann plötzlich die Frühlingssonne durch alle Ritzen dringt. So zieht er auch langsam die Decke weg.
Und dann wird es immer ein bisschen heller und dann, jups, da ist die schöne Blume und sie lacht und blüht. Frühling! Ja, Frühling!
Die Botschaft des evangelischen Pastors: Gott will, dass wir so lebendig sind wie die Blumen und alles, was es in der Natur gibt. Gott kennt jede und jeden beim Namen. Was es heißt, beim Namen gerufen zu werden, macht Rüdiger Grimm erlebbar. Reihum geht er vor den Behinderten und den Betreuerinnen und Betreuern in die Knie. Er begibt sich auf Augenhöhe, nimmt Blickkontakt auf, lächelt, ruft den Namen und fordert alle auf, mitzurufen.
Caro.
Bianca.
Und wer ist hier?
Lena.
Eine junge Frau, eben noch geschüttelt von ihrer Spastik, beruhigt sich. Andere Männer und Frauen schauen versonnen, als sie so direkt angesprochen werden. Mitarbeiter Ulrich Hopf ist sicher, da kommt etwas an.
Manche von unseren Leuten, die gehen da mit. Die verstehen das, die leben da auf, die blühen auf. Manche werden auch sehr andächtig, sehr ruhig. Also man könnte meinen, sie verstehen diesen religiösen Hintergrund, das Geistliche. Und das hat wirklich viele Facetten, ne? Von mitgehen, singen, klatschen, ganz ruhig werden.
Dass dies auch in der Osterandacht gelingt, hat wohl auch damit zu tun, dass Rüdiger Grimm alle Sinne anspricht und dass er klare, einfache Botschaften formuliert.
Ich kann es am besten deutlich machen mit dem Segen, den wir ja alle in der Kirche kennen. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das heißt ja, es ist ja ein Lächeldialog, dass ich ein Gegenüber habe, was mich anlächelt und was mir mit dem Blickkontakt ohne Worte in einer ganz elementaren Weise deutlich macht, ich sehe dich, ich freue mich, dass du da bist und du bist nicht alleine. Das ist im Grunde der elementarste Kern unserer Religion. Und dieser alte Segen ist auch praktisch die Urerfahrung, mit der jeder Mensch sein Leben beginnt, wenn die Mutter und das Kind im Lächeldialog anfangen. Und darin wurzelt auch unsere Resilienz. Also das ist auch dasselbe, was die Mitarbeiter brauchen, dass sie gesehen werden, dass sie so ein Gegenüber haben in dieser wichtigen Beziehungsarbeit.
Ich und wir sind Schlüsselbegriffe in der Andacht für die Behinderten in der Tagesförderstätte Premiere in Hildesheim. Worauf er hinaus will, veranschaulicht Rüdiger Grimm am Beispiel der Getreidekörner in der Glasschale. Vereinzelt zu sein, nur jeder für sich, sei nicht gut, sagt er. Wenn aber die Körner in die Erde kommen, könne Neues aus ihnen wachsen. Oder zusammen gemahlen, könne ein leckeres Brot aus ihnen werden, das man mit anderen teilen kann. So wie das Weizenkorn sterben müsse, um sich in Neues zu verwandeln, müsse auch der einzelne Mensch etwas von sich geben, damit ein Wir entstehe.
Es gibt ein Lied von Huub Oosterhuis, das ist ein niederländischer Theologe und Sänger. Das heißt, wer leben will wie Gott auf dieser Erde, muss leben wie ein Weizenkorn, muss sterben, um zu leben. Was er damit meint, ist, dass man füreinander lebt. Und Ostern heißt im Grunde, hab keine Angst mehr, du bist in einem Zusammenhang, den Gott setzt, in dem du für immer geborgen bist.
Wie man sich in der Tagesförderstätte Premiere der Diakonie in Hildesheim auf das Osterfest vorbereitet hat, darüber berichtete Brigitte Lehnhoff.
Und haben wir gerade vom Ich und vom Wir gehört. Und ich finde, das fasst sehr gut das österliche Miteinander zusammen. Also wir haben ja gerade zwei auf unterschiedliche Weise berührende Einblicke bekommen in eine Sichtweise auf das Osterfest, die Vermittlung des Glaubens und der Botschaft und eben auch auf dieses Miteinander, die menschliche Nähe sozusagen. Und was schafft mehr Verbindung zwischen Ich und Wir als etwas gemeinsam zu tun? Und da gibt es nämlich noch eine Tradition, die eine ganz große Verbundenheit schafft. Das ist das sogenannte Osterlachen.
Das ist ja eher eine neuere Tradition. Also vor dem 11. Jahrhundert, da galt das Lachen in der Öffentlichkeit ja als anstößig, also bezogen auf das Christentum. Man denke ja nur mal an den Film Der Name der Rose, wo das Lachen ja auch bestraft wird oder es wird verhindert, indem man nun keinen Zugang zu Büchern liefert und so weiter. Und das Lachen, das eben was Verbindendes hat zwischen den Menschen, auch natürlich an Ostern ganz wichtig ist.
Und das hat sich aber Gott sei Dank im Laufe der Zeit verändert. Heute wird das Osterlachen tatsächlich in Kirchen praktiziert, hat auch einen lateinischen Namen bekommen, Risus Pascalis, und einen ganz ernsten Hintergrund auf der anderen Seite. Denn es geht darum, den Tod auszulachen, dem Tod zu signalisieren, dass er nicht gesiegt hat.
Das ist ja die Botschaft nun in jedem Ostergottesdienst, der stattfindet, und auch die Gemeinde soll also an Ostern dann zum Lachen gebracht werden.
Genau. Und die frühere hannoversche Landesbischöfin Margot Käßmann, die hat eine Methode, das Osterlachen hervorzulocken, die aus einer eigenen Familientradition kommt.
Ja, das habe ich von meiner Mutter mitgebracht. Also, dass Ostermorgens erstmal geschwiegen wird. Meine Kinder fanden das manchmal lustig, als sie Teenager waren, fanden sie es natürlich blöd. Ja, dass erstmal Stille ist, weil ich denke, das ist dieser Schock vom Samstag noch, eben von Karfreitag her. Was wird, was kann sein? Und dann geht man zu einer Wasserquelle, was weiß ich, einem Bach, einem See, meinetwegen zum Maschsee, und benetzt sich mit Osterwasser. Und dann kommt automatisch eigentlich das Osterlachen. Diese Befreiung, diese befreiende Erfahrung. Und das habe ich sogar, als meine Töchter, weiß ich noch, Teenager waren und dann natürlich ein bisschen muffelig, muss das sein und diese komischen Traditionen. Aber wenn das Wasser dann gespritzt wurde, dann haben doch alle gelacht und das Osterlachen hat dann was Befreiendes. Nein, es bleibt nicht bei diesem Schweigen, es bleibt nicht bei diesem Tod.
Musik. Und das war Vertikal, Horizontal, der Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft.
Und heute ging es um die Osterbotschaft in schwierigen Zeiten. Diese, wie auch andere Ausgaben, kann man wie immer online nachhören unter ndr.de/info oder auch in der ARD-Audiothek.
Fragen, Anregungen und Kritik haben wie immer eine Mailadresse, vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de.
Frohe Ostern wünschen Martina Kote
und Florian Breitmeier. Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.